Ich hatte vor einigen Jahren, wir wurden 4 Jahre oder wo wird es gewesen sein, ne? Eine interessante Begebenheit. Ich fahre so auf die auf der A44 zwischen Paderborn und Kassel. Auf einmal überholt mich ein Fahrzeug mit Warnblinkanlage, mit mehrfach betätigtem Bremslicht. Ich dachte, oh, was ist los? Ne? Ich muss dabei sagen, als ich hinter ihm war, hatte ich damals noch einen Fiat. Da ist das nicht ungewöhnlich, dass irgendwelche Leute blinken. Da ist schon öfter mal sowas dran. Und dachte ich, ja, oh Mann, wird wohl wieder irgendwie sowas sein. Ne? Schwarze Rauchwolke von hinten, keine Ahnung. Irgendwas wird die Ursache haben. Da bin ich dem netten Fahrer dann gefolgt, der mit Warnblinkanlage und mehrfach betätigtem Bremslicht vor mir herfuhr. Und dann waren wir auf einem Parkplatz. Und dann kam er raus. Ich kam auch raus. Ich so, was für Kfz-Menge gibt es jetzt wieder festzustellen? Dann sagte er mir, ja, das ist so ein Aufkleber da hinten drauf, mit einem Kreuz drauf und so. Ne? Bist du für einen Herrn unterwegs? Ich sage, ja. Ich gehöre zu den Holy Riders. Ja, ist mir irgendwie so aufgefallen, ich weiß zwar nicht viel über die Holy Riders, ich möchte dich einfach segnen jetzt. Ich sage so, oh, was das denn? Ne? Da winkt mich einer raus, um mich zu segnen. Normalerweise, wenn ich rausgewunken werde, gibt es andere Geschichten. Ne? Das willst du jeden Tag haben so. Ja, und dann haben wir miteinander gebetet und er hat mich für meinen Dienst gesegnet. Und so war meine erste Begebenheit mit Gordon Winter. Und dann, als wir in der Überlegungsphase waren, wen laden wir als Hauptredner ein für die TUB 2015, fiel mir diese Geschichte ein und da fielen mir diverse Referenzen ein und dachte ich mir, ruf sie mal an und wäre spontan bereit, einfach zu uns zu kommen, um was Leckeres für uns zu kochen. Das hat er gestern ja schon gesagt, ne? Meine Speise ist die, dass ich den Willen des Vaters im Himmel tue und er hat wieder ein Menü für uns vorbereitet. Ich freue mich, dass du da bist. Gordon, komm mal her, ich möchte noch kurz für dich beten und dann darfst du starten. Super. Ja. Gutes Outfit, passt alles. Ne? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du deinen Knecht Gordon Winter zu uns geführt hast, dass er reibungslos hier angekommen ist und dass du ihm was aufs Herz gelegt hast. Ja, es ist dein Wort, es sind Worte, die aus der Ewigkeit zu uns kommen und wir wollen unsere Herzen jetzt wirklich öffnen. Es kann sein, dass wir müde sind, es kann sein, dass die Hitze uns jetzt schon zu schaffen macht, dass unsere Gedanken irgendwo sonst rumkreisen, aber du bist es wert, dass man auf dich hört. Wenn der Allmächtige spricht durch seinen Diener, dann bist du es wert, dass wir uns auf dich konzentrieren und dein Wort in Empfang nehmen. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Amen. Amen. Gott segne dich, Gott.
Und der Gedanke war, dass bevor sie sich gebadet hat und schöne Kleider angezogen, dass sie einen sehr demütigen Lebensstil hatte, dass sie sich sehr demütigen musste und dass daher die Kleidung, die sie dann später angezogen hat, um sich als Braut anzubieten, dass das jetzt von der Gesinnung, die Gott uns in seinem Wort immer wieder zeigt, ein sehr gutes Bild dafür ist, wie eigentlich der Herr Jesus ist und wie wir sind oder wie wir sein sollten. Dass halt unser Leben und die Möglichkeit, dem Herrn zu nahen, damit halt auch viel zu tun hat, dass ich versuche, demütig in meinem Alltag, in meinem manchmal vielleicht schwierigen Alltag, dem Herrn nachzufolgen. Und Boas als der Herr der Ernte sagt dann auch zu der Ruth, ich weiß genau, wer du bist. Und das dürfen wir, glaube ich, auch für uns so annehmen, dass der Herr, der auch der Herr der Ernte ist, weiß, wer wir sind. Er weiß das. Und er wird einmal, wenn wir dann da vor seinem Thron stehen, wird er auch sagen, ich weiß, wer du bist, ich kenne deine Werke. Und das ist irgendwie tröstlich und ehrfürchtig zugleich, dass der Schöpfer von Himmel und Erde genau weiß, wer ich bin. Und dass ich ihm einmal begegnen werde. Und das soll mir halt doch irgendwie Mut machen, ein Leben zu leben, was Gott ehrt. Was ihm Ehre bringt. In einem ähnlichen Gedanken möchte ich heute weitermachen. Es geht wieder um die Kleidung, wie wir angezogen sind und was das für unser Leben bedeutet. Paulus schreibt in einem seiner Briefe, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt. Also er sagt, Wenn du Jesus nachfolgst, sind halt zwei Dinge passiert. Der alte Mensch ist ausgezogen, der neue Mensch ist angezogen. Ist ja auch das, was die Taufe uns sagt. Der alte Mensch ist eigentlich gestorben im Wasser. Der kommt ja nicht mehr raus, der bleibt ja da drinnen. Und raus kommt dieser neue Mensch, Jesus kommt da raus. Und ganz interessant, grammatikalisch ist das so, dass der Text von zwei Handlungen redet, die in der Vergangenheit passiert sind. Er sagt, ihr habt den alten Menschen ausgezogen, Vergangenheit ist schon vorbei. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, ist auch schon vorbei. Und dann geht der Vers weiter. Dieser Mensch wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Und das ist faszinierend, darüber nachzudenken. Er sagt also, es gibt zwei Dinge, die sind schon vorbei. Der alte Mensch ist ausgezogen, das ist vorbei. Der neue Mensch ist angezogen, das ist auch vorbei. Aber jetzt sagt er, der neue Mensch wird gegenwärtig jetzt verändert. Und das ist ein interessanter Gedanke. Der, glaube ich, auch, wenn wir da etwas mehr darüber nachdenken, uns zeigt, dass das Gottes Wort ist. Paulus sagt einfach, das ist vorbei, der alte Mensch ist vorbei. Der neue Mensch ist angezogen, ist auch vorbei, schon erledigt. Aber er wird gegenwärtig erneuert. Also ich komme zu Jesus, mein alter Mensch ist ausgezogen. Mein neuer ist angezogen, ich bin in Christus. Aber jetzt erst werde ich erneuert. Das ist interessant. Ich bin nicht erneuert. Ich habe den neuen Menschen angezogen, aber jetzt werde ich ständig erneuert. Jetzt werde ich das, was Jesus möchte, was ich werden soll. Ein ähnlicher Gedanke, wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Also wenn ich mit Jesus lebe, wenn er mein Herr geworden ist, dann stehe ich in dieser Herausforderung auch, mit Jesus zu leben. Und darüber möchte ich heute mit euch reden, dass meine Kleidung, das, was mich ausmacht, das, was ich anziehe, darauf hindeuten soll, dass ich den Herrn Jesus kenne. Er sagt dann etwas weiter, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend, euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen. Also das ist faszinierend, eigentlich darüber nachzudenken, was der Herr für uns hat. Er sagt, guck mal, ich habe dich neu gemacht. Ich habe dir neues Leben geschenkt, aber jetzt zieh dieses Leben an. Nimm es in Anspruch. Und dann redet er über Demut und Erbarmen und Güte und Vergebung und Liebe. Und das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass uns diese Dinge nicht natürlich geschenkt sind. Die müssen wir anziehen. Die sind nicht da. Paulus redet im Epheserbrief 3 Kapitel über die wunderbare Berufung Gottes. Und dann sagt er im Kapitel 4, darum ertragt einander. Also das ist, was Paulus über Gemeinde denkt. Paulus sagt, ihr müsst einander ertragen. Wir haben ja manchmal so Hollywood-Denken im Kopf, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass wir uns alle total lieb haben. Und wir sind total nett. Das stimmt ja nicht. Das ist ja gelogen. Das ist ja nicht, was der Text meint. Jesus sagt, ja, ihr seid schlecht, ihr seid böse. Wenn du in dein Herz guckst, das, was du da findest, ist böse. Trotzdem sagt er, an der Liebe werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dass diese Liebe ist eine ganz bewusste Entscheidung in meinem Leben. Dass, wenn ich Jesus Christus nachfolge, ich mich bewusst entscheide, ein demütiges, ein herzliches Leben zu führen. Mit ihm. Und darüber möchte ich gerne mit euch nachdenken. Weil es gibt halt zwei Dinge in meinem Leben, die immer da sind. Meine Sündhaftigkeit, die ist immer, den ganzen Tag da. stehe auf, dann ist die da. Ich lege mich schlafen, ist die da. Egal, was ich mache, die ist immer da. Und die Gnade des Herrn ist immer da. Und diese beiden Dinge sind immer da. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mein Stolz ist immer da. Mein Hochmut ist immer da. Es muss nicht viel passieren, dann merke ich, in mir kommt etwas hoch, was nicht gut ist. Es ist immer da. Und der Herr sagt, ich will dir helfen. Ich möchte dir helfen, dass aus deinem Leben Demut und Erbarmen und Herzlichkeit kommt, ganz anders als wie du wirklich bist, soll ich dir helfen. Und das ist die Riesenherausforderung, in der wir stehen, dass wir, morgen ist wieder Gemeinde, dass man mich erträgt, weil ich halt voll der Arsch manchmal bin, weil ich halt total egoistisch bin, weil ich meine Lieder hören möchte, okay? Ich möchte meinen Sitz in der Gemeinde haben. Ich möchte meine Uhrzeit in der Gemeinde haben. Ich will meins haben. Und die anderen sind herausgefordert, mich zu ertragen. Und ich sehe daran, dass sie mich ertragen, dass Jesus lebt. Dass sie mit mir klarkommen, dass ich überhaupt angenommen bin in der Gemeinde, dass sie mich reinlassen, heißt, Jesus lebt. Weil ich bin's nicht wert. Ich weiß genau in meinem Herzen, wenn ich tief reingucke, dann ist da etwas, was überhaupt nicht gut ist. Und das heißt Gott. Und Jesus sagt, aber ich habe eine Lösung. Und die Lösung ist, wenn ihr gleich tauft, erstmal, du musst halt sterben. Taufe bedeutet ja, du drückst jemanden ins Wasser und der stirbt, okay? Tod. Und die nächste Lösung ist, es gibt eine Auferstehung. Und diese Auferstehung, sagt Jesus, bin ich selber. Und ich möchte dir jetzt helfen, mit mir zu leben. Und darum soll es heute halt gehen. Zieht an, als Gottes Geliebte, als Auserwählte, als Heilige, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragen. Also das grobe Thema ist, Gott hat mich gerettet, er hat mich gerufen und jetzt bin ich herausgefordert, in der Welt, in der Gemeinde, in der Familie, auf der Arbeitsstelle, in meiner Freizeit, mit Jesus zu leben. Und das ist, Geschwister, voll das Leben. Es gibt keine größere Herausforderung, als in dieser Welt, die schnurstracks in die Ewigkeit fährt, an dem lebendigen Gott festzuhalten. Es gibt keine größere Herausforderung, als mit Jesus zu leben. Es gibt auch nichts Besseres. Aber es ist voll das Ding. Weil alles, was in mir irgendwie ist und was in dieser Welt ist, sagt mir irgendwie, es gibt eine Abkürzung. Es geht leichter. Und es geht besser. Ich habe eine bessere Idee. Darüber möchte ich heute gerne mit euch reden. Und ich möchte eine Geschichte aus dem Alten Testament dazu verwenden, von Abraham, wie Gott ihn ruft, also wie er sagt, komm, und Abraham kommt und dann wird er herausgefordert, diesem Gott wirklich nachzufolgen. Versteht ihr, Gott ruft uns und wir sagen natürlich manchmal schnell, klar, ist ja logisch, diesem Gott, klar, ich lebe für Gott. Und dann gibt es eine Gehaltskürzung. Oder gibt es eine Ungerechtigkeit im Leben, Streit in der Ehe, Ärger mit dem Kind, Streit mit dem Chef. Und dann sagt Jesus, okay, jetzt geht's. Jetzt reden wir über das, was los ist. Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir, in meinem Leben, der Alltag ist die Riesenherausforderung. Wenn ich vor meiner Bibel sitze, ja, preis dem Herrn, kann ich lesen, beten, anstreichen, für Missionsfeld beten, super cool. Für die Gemeinde beten, für die Familie beten, da machst du die Bibel zu und die gleichen Leute, für die du gebetet hast, die gehen dir voll auf die Nerven. Und du bist herausgefordert, das, was du da glaubst und das, was dir Christus anbietet und das, was er sein möchte, dass er es wirklich wird in deinem Leben. Euer Aufnäher, Jesus lebt, dass das eine Wirklichkeit wird. Jesus lebt. Ich möchte wirklich mit ihm leben. Ich möchte seine Macht und seine Gegenwart und die Lebendigkeit seines Wortes einfach in Anspruch nehmen. Und Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, es geht zu fast 100% über Demut. Weil es widerstrebt mir total, mich unterzuordnen, meine Klappe zu halten, zu dienen, den Müll wegzubringen, der Letzte zu sein, die letzte Wurst zu haben, den letzten Platz, das warme Getränk, weil kalt haben die anderen genommen. Das widerspricht mir halt. Ich möchte der Erste sein. Aber Jesus sagt, ich habe dir gezeigt, wie das geht. Ich habe dir das vollkommen gezeigt, wie das geht. Und ich rufe dich in meinen Erfolg. Das ist krass. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, die nicht nur reden, die das leben. Faszinierende Leute. Wo du in eine Familie kommst und merkst, hier lebt Gottes Wort. Hier funktioniert die Ehe. Hier ist der Mann wirklich ein Haupt vor Gott. Kein Tyrann. Kein Macho. Hier ist jemand, der lebt vor Gott. Der führt seine Familie. Hier ist eine Frau, die ehrt ihren Mann, weil sie Jesus liebt. Nicht so ein Wahnsinn. Du kommst irgendwo hin, du kommst auf eine Arbeit, du kommst in eine Gemeinde und du merkst, hier ist die Gesinnung Jesu Christi. Hier lebt Gottes Wort. Das ist cool. Und darüber möchte ich heute noch kurz mit euch nachdenken. Es geht um eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Berufung von Abraham. 1. Mose Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seen, die ihn in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus in das Land Kanaan. Und sie kamen in das Land Kanaan. Also Gott ruft, und hier ist einer, der geht. Das ist schon mal krass, überhaupt darüber nachzudenken. Gott ruft, und hier ist einer, der geht einfach. Der verlässt seine Familie, der verlässt irgendwie seinen sicheren Job, der verlässt seine Verwandtschaft, der verlässt irgendwie sein Land, der geht, weil Gott ihn gerufen hat. Und manchmal, ich weiß nicht, wie das euch geht, so die ersten Schritte mit Jesus, wenn der Herr gerufen hat, ja, preis den Herrn. Ja, oder? Da gehen wir doch. Aber wir kennen das Leben Abrahams und wir wissen, das war ja gar nicht alles. Der Herr hat uns gerufen und wir haben den lebendigen Gott kennengelernt. Stell dir vor, du bist Abraham. Der hatte ja keine Bibel. Es gab das Volk Israel nicht, sollte ja aus ihm entstehen. Und da ruft dich der lebendige Gott, den du nur von Hörensagen kanntest, und der sagt, ich rufe dich in ein neues Leben. Und ich will dich segnen. Und ich will mit dir sein. Krass. Also ist heute auch. Wir haben halt jetzt die Bibel. Aber dieser Gott ruft durch seinen Sohn Jesus immer noch und sagt, ich rufe dich in meine Nachfolge. Komm mit, ich rufe dich in eine Nachfolge und wir dürfen mitgehen. Und das ist immer noch gewaltig. Egal wie oft wir das hören und wie schöne Geschichten es gibt, es ist immer noch gewaltig, wenn wir wirklich darüber nachdenken, dass der allmächtige Gott uns ruft, dass wir auserwählt sind, bevorzugt, erkoren, ihm nachzufolgen. Das ist ja so krass. Bist du gerufen? Hast du diesen Schritt gemacht? Bist du ihm nachgefolgt? Wie geht's jetzt? Wie geht's weiter? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, dass ich diesen Schritt einmal gemacht habe, als eine ganz bewusste Entscheidung in meinem Leben. Ich möchte dem Herrn Jesus nachfolgen. Aber da gibt es tausend kleine Entscheidungen in meinem Leben, wo ich das immer wieder tun muss und kleine Füchse in meinem Weinberg mir meinen Alltag versauen wollen. Und ich muss mich immer wieder neu entscheiden, dem Herrn nachzufolgen. Und immer wieder muss ich in der Gemeinde jemanden ertragen. Und immer wieder muss ich gucken, dass ich herzliches Erbarmen übe. Und immer wieder stellt der Herr mich auf die Geduldsprobe und ich kann dir sagen, wenn du warten musst und mehr als du möchtest, erkennst du, wer du bist. Oder? Wenn wir warten, erkennen wir, wer wir sind. Wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, wenn das einfach noch ein bisschen länger dauert und noch länger und noch länger und noch länger und dann ist auch ein Stau da, dann erkennen wir, wer wir sind. Und der Herr sagt, und genau das musst du wissen, wer du bist, weil sonst verstehst du nicht, was ich mit dir machen will. Also stellen wir uns vor, du hast ein Stück Eiche und ich gebe dir ein Messer und sag, schnitz daraus ein Kreuz. Und dieses Messer ist stumpf wie ein Löffel. Er ist schon doof, oder? Du arbeitest und arbeitest und arbeitest und denkst irgendwann, ja, eigentlich wäre es ja schon cool, wenn ich dieses Messer anschärfe. Aber du musst halt wissen, dass das Messer stumpf ist, weil scharfe Messer schärft man nicht an. Und Gott sagt, ich möchte, dass du verstehst, du bist ein stumpfer Löffel. Und das, was ich mit dir vorhabe, bedeutet, ich muss dich immer wieder in die Hand nehmen und ich muss dich schärfen für die Arbeit, die ich mit dir vorhabe. Der Ruf in die Nachfolge, der erste Schritt ist eine Sache, aber Gott legt Hand an und das ist so mega faszinierend. Im Alten Testament hat Gott den Tempel gebaut, er hat die Stiftshütte gebaut, er hat den Altar gebaut, das Waschbecken, all diese Dinge. Und Gott hat durch Handwerker sich verherrlicht. Und wir sehen im Alten Testament diesen einen Gedanken, dass durch Handwerk, dadurch, dass jemand seine Hände an ein Material anlegt, Gott seine Gemeinde gebaut hat. Und heute sagt Gott, diese Hände, die lege ich an dein Leben und ich will dich formen. Du bist jetzt mein Stück Holz. Du bist mein Ton. Du bist mein Gold. Aus dir will ich einen Leuchter machen. Und dieser erste Schritt, ihm nachzufolgen, ist der erste Schritt. Vielleicht muss er immer wieder getan werden. Aber manchmal wird es eng. Manchmal wird es eng in der Gemeinde, wenn die Predigt mir nicht mehr gefällt, wenn die Geschwister irgendwie mich nerven, wenn ich selber angefochten bin durch Pornografie, durch Schulden, durch Eitelkeiten, durch Anerkennung. Irgendwann wird es eng. Und dann sagt Jesus, okay, der Löffel ist stumpf. Lass mich dich wieder schaffen. Lass mich wieder an dein Leben. Lass mich wieder etwas mit dir machen, dass ich dich gebrauchen kann. Und so war es bei Abraham auch. Denn diese Geschichte geht weiter und das ist ganz faszinierend zu lesen. Er kommt also in Kanaan rein und dann steht da, und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Die Kanaaniter waren damals im Land. Ja, ja, klar waren die im Land. Was ist denn das für ein Satz? Der war ja in Kanaan. Also Abraham durchzieht ein Land und bleibt vor einem Baum einer Terebinte stehen. Und diese Terebinte hat einen Namen, Mores. Wie viele Bäume kennst du, die einen Namen haben? Nicht so viele. Es war irgendwie ein besonderer Baum. Vielleicht hat es einen okkulten Anstrich. Ich weiß nicht was. Auf jeden Fall war es etwas Besonderes. Er blieb vor diesem Baum stehen und die Kanaaniter waren im Land. Und vielleicht ist das in unserem Leben auch so. Du denkst, du musst jetzt losziehen für den Herrn und auf einmal steht da ein fetter Baum dieser Welt. Und er hat einen Namen. Das ist nicht nur ein Baum. Das ist viel mehr als ein Baum. Und du bleibst da stehen und kommst nicht weiter. Da ist ein Mann mit einem Titel vielleicht. Einer besonderen Auszeichnung. Du denkst, boah, und du kommst nicht weiter. Und da sind Nachrichten über das Leid der Welt und über die Politik. Und du kommst nicht weiter, du bleibst stehen. Und da sind Eheschwierigkeiten. Dinge dieser Welt, das Streit. Schwierigkeiten mit den Kindern. Und Kinderpsychologie und Regenbogen, Erziehungsmaßnahmen und Homosexualität. Und alle möglichen Dinge dieser Welt. Und du stehst vor diesem Baum der Welt und du kommst nicht weiter. Du hast eigentlich gesagt, ich will dem Herrn nachfolgen, aber jetzt kommst du nicht weiter. Weil das einfach irgendwie voll das Ding ist und die Kanaaniter sind im Land. Okay, um dich herum lauter Leute, die diesen Baum total toll finden. Und du hast Angst vor diesem Baum. Und am liebsten würdest du demonstrieren und sagen, nein zu dem Regenbogen-Erziehungsplan. Aus Angst.
Nein zu Gender Mainstream. Nein! Und wir bleiben stehen und wir kommen nicht weiter. Und die Kananiter sind im Land. Und die beobachten uns. Und die machen Interviews und die machen Kurzfilme. Und die sagen, komische Leute, diese Christen. Und du hast Angst. Und ich habe Angst. Aber hat Gott uns nicht gerufen? Hat nicht Gott uns gerufen? Das kann dir auch in der Gemeinde passieren. Da kommt auf einmal ein Typ, der hat tatsächlich einen Abschluss einer Bibelschule. Ja, krass! So einen richtigen Abschluss mit einem Zettel. Bachelor! Hammer! Du denkst, wow! Kennst du das? Auf einmal willst du jemanden anerkennen. Das kann in der Welt sein, das kann in der Gemeinde sein. Und du fühlst dich so ganz klein. Und du gehst nicht weiter. Aber eigentlich solltest du weitergehen. Eigentlich gibt es ein Leben zu leben. Eigentlich gibt es einen Auftrag zu erfüllen. Eigentlich gibt es neue Kleider anzuziehen. Eigentlich ist es dran, demütig zu sein und hingegeben und barmherzig und evangelisieren. Aber da ist dieser fette Baum in meinem Leben. Da ist vielleicht ein Prospekt. Und ich sehe ein neues Tablet. Krass. Und ich muss immer wieder reingucken. Und ich muss immer wieder überlegen, soll ich mir das kaufen? Das wäre ja so cool. Ich sehe ein neues Auto, ein neues Motorrad, ein neues Buch, eine neue Küche, ein neues Werkzeug, eine neue Säge. Und ich gucke immer wieder rein und ich merke, es zieht mich zu diesem Prospekt, es zieht mich zu dieser Werbung, es zieht mich an diesen Bildschirm, es zieht mich zu diesem Smartphone. Und ich bin stehen geblieben. Ein Baum, der einen Namen hat. Wahrscheinlich würden 85% der Christen es gut tun, wenn sie ihr Smartphone wegschmeißen, weil es dich zum Stillstand gebracht hat. Dann geht's weiter. Die Kananiter waren damals im Land und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute da selbst dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. In dieser Situation, wo Abraham nicht weitergegangen ist, wo er stehen geblieben ist, erscheint ihm Gott. Und Gott sagt zu Abraham, ich will dir das ganze Land geben. Nicht nur den Baum. Ich will dir alles geben. Ist das nicht auch so bei uns? Einmal wird uns in Christus alles gehören. Alles. Wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist uns das noch klar? Der Herr wird im Himmel alle Tränen abwischen. Wir können heute Schätze im Himmel sammeln. Und einmal wird uns alles gehören. Wir werden die Fülle haben. Und Abraham merkt, man, eigentlich ist am Baum stehen bleiben echt blöd. Ne? Ich soll das Land erobern. Und dann steht da, und er baute da selbst, also an diesem Ort, an diesem Baum, einen Altar. Das ist cool. Er baute nicht irgendwo einen Altar. Er baute an diesem Baum einen Altar. Und jetzt stell dir vor, Abraham, der ist ja 75 Jahre alt, baut einen Altar. Was macht er denn? Er muss den bauen. Da muss ja irgendwie eine Kuh drauf oder so, ne? Eine Ziege. Also es ist ein fettes Teil. Und es muss irgendwie so hoch sein. Und du musst das bauen. Und du sammelst Stein für Stein für Stein für Stein und baust einen Altar. Und die Kananiter sind im Land. Und die denken, was macht der denn da? An diesem Baum, an ihrem Denkmal, sagt Abraham, ich bete dir Gott an. Und stell dir das nicht einfach vor, einen Altar zu bauen. Ich weiß nicht, was du denkst über Anbetung im Alten Testament. Die haben eine Kuh geschlachtet, einen Stier, haben den filetiert auseinandergelegt, gewaschen und verbrannt. Das war Anbetung. Das war total das Ding. Einen Altar bauen war total das Ding. Keine Kleinigkeit. Und Anbetung in dieser Welt, mich vor Gott zu beugen, mich für die Demut zu entscheiden, für die Herzlichkeit, für das Erbarmen, dieses Kleid anzuziehen, was Gott mir hinreicht, bedeutet manchmal harte Arbeit, weil es diesen verfluchten Baum gibt. Die Medien und Facebook und den ganzen Schrott, der mich abziehen will. Alles will mich voll dröhnen und am liebsten gehe ich ins Auto und mache sofort Musik an. Hauptsache nicht nachdenken, oder? Ist das nicht so? Rein ins Auto, Musik an. Warum? Immer voll. Immer zu. Und Gott sagt, jetzt bau erstmal einen Altar. Jetzt komm mal runter und bau einen Altar. Geh mal spazieren. Geh in den Wald und nimm dir mal 3-4 Stunden Zeit für dich. Und also einen Altar baust du nicht in einer halben Stunde. Komm mal her. Jetzt komm mal richtig her und nicht hier 5 Minuten. Jetzt komm mal her und rede mit mir über deinen Baum. Was auch immer dieser Baum ist. Warum bist du stehen geblieben im Leben? Was ist da passiert? In deinem Herzen, in deiner Ehe, in deiner Familie, auf deiner Arbeit, in deiner Gemeinde, in deiner Freizeit, an deinem Laptop, an deinem Tablet. Warum bist du stehen geblieben? Und was auch immer es ist, lege es auf diesen Altar. Verbrenne es. Wir haben zu Hause eine Wohngemeinschaft. Bei mir wohnen immer so Leute, okay? Zur Jüngerschaft, zum Bibellesen. Wenn jemand eine Krise hat, ziehen wir uns ein, manchmal, wenn einer dem Herrn nachfolgen will, irgendwie sich bekehrt hat, das Bibellesen möchte, mit evangelisieren möchte, dann ziehen die bei uns mal. Und ganz oft habe ich gesagt, nimm deinen Laptop, stell dich vor die Gemeinde und schmetter mit dem Baseballschläger rein und sage, das ist für den Herrn. Weil das Ding zieht dich von Jesus Christus ab. Das ist dein Baum. Nimm dieses verfluchte Smartphone und schmetter es aus dem Fenster. Weil du guckst da mehr rein als in die Bibel und es ist Sodom und Gomorra und es liegt auf deinem. Und ich habe zu Hause einen Laptop und Smartphones bekommen von Jungs, die gesagt haben, ich will das Zeug nicht mehr. Weil es ist der Baum in meinem Leben. Ist das nicht irre, dass Smartphones Namen haben? Sag mal ehrlich. Denk mal drüber nach. Die haben Namen. Und wir nennen sie ehrfürchtig iPhone 6. Oder? Und Samsung. Und diese Namen, die halten uns an. Da bleiben wir stehen. Und Furcht überkommt uns. Wow. Manchmal müssen wir unser Leben neu ordnen. Manchmal, obwohl wir gut losgegangen sind und mutige Schritte gemacht haben, bleiben wir stehen. Und wir müssen die Bibel aufmachen, dass der Herr uns irgendwie neu durch sein Wort begegnen kann. Und wir müssten vielleicht einen Altar bauen. Da meine ich nicht 3 Lieder singen oder 5 Minuten stille Zeit oder 1/2 Stunde. Ich meine, vielleicht müssen wir mal einen Spaziergang mit dem Herrn machen. 1/2 Stunde, Stunde, vielleicht länger. Und ihm einfach alles sagen. Das ganze Kram in meiner Ehe, das ganze Ding in meiner Familie, mein Job, all diese Dinge Gott sagen. Und neu einen Altar bauen. Und Jesus sagt, bei mir gibt es einen neuen Anfang. Ich gebe dir Neues. Wir haben angefangen gestern mit Ruth und wir haben gesehen, dass sie zu einem Punkt gekommen ist, wo die Naomi ihr gesagt hat, hey, salbe dich, bade dich, zieh dir deine Kleider an. Aber sie hatte einen langen Weg vor sich, okay? Sie ist halt einfach hart rangenommen worden. Und heute haben wir gesehen, dass Abraham einfach mutig Gott nachgefolgt ist und dann war da dieser verfluchte Baum und er steht. Und dann sagt der Herr, hey Abraham, ich will dir das Land geben. Bleib vor einem Baum stehen. Schon so das ganze Land gehört. Vielleicht bleiben wir auch stehen. Vor einem Smartphone, vor einer Kappe, vor einem Mädel, vor einer Arbeitsstelle, vor einem Titel, Karriere, einem Wunsch nach Eigentum. Bleib einfach stehen. Und die Bibel sagt uns, wird er uns mit Jesus nicht einmal alles geben. Alles geben. Ich denke oft an Valentin. Valentin ist zum Glauben gekommen, wie ich, aus einem total kaputten Hintergrund. Ich habe in Mülltonnen geschlafen. Valentin war auch fertig, hat sich bekehrt und hat sofort angefangen, dem Herrn zu dienen. Eine Teestubenarbeit, hat eine Gefährdenhilfe eröffnet, auf eine Bibelschule, hat eine Gemeinde gegründet und dann nimmt er ihn weg. Mitten in der Arbeit. Hier ist ein Mann, der hat eine Gemeinde gegründet. Der hat eine Gefährdenhilfe gegründet. Die haben Leute in ihrer Familie aufgenommen, mit zwei Kindern. Und Gott nimmt ihn einfach weg. Letzten Gedanken euch zum Schluss. Kurz später, Abraham zweifelt und sagt, ah, wird das alles werden und kommt nicht weiter, fängt an zu lügen und so. Dann sagt Gott, komm mal her, guck mal in den Himmel. Abraham guckt in den Himmel und Gott sagt, kannst du zählen? So werden deine Nachkommen sein. 1. Korinther 15 sagt auch, guck in den Himmel. Und der sagt, siehst du, wie dieser Stern sich unterscheidet von dem Stern? Siehst du, wie der anders leuchtet als der? So wird es in der Herrlichkeit sein. Wir werden leuchten. Ein Stern anders als der andere. Jeder nach seiner Herrlichkeit. Guck in den Himmel, sagt er zu Abraham. Guck weg von diesem Laptop. Guck weg von der Karre. Guck weg von dem Haus. Guck weg von dem Minirock. Guck weg von dem Smartphone, guck weg von den Schulden und guck auf Jesus. Und mit ihm wird Gott dir alles schenken. Und er sagt, guck in den Himmel. Siehst du es leuchten? Ihr werdet leuchten in der Herrlichkeit des Vaters. Ihr werdet euch unterscheiden. Wie sich ein Stern vom anderen Stern unterscheidet, werdet ihr leuchten in der Herrlichkeit. Und manchmal denke ich, wenn ich an Valentin denke, er ist jetzt ein Stern, der leuchtet bei Gott. Nichts war umsonst. Nichts war umsonst. Es ist gar nichts umsonst. Es ist hart. Ja. Manchmal muss man sich reinhängen. Und wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Keine Ahnung. Was auf uns zukommt, keine Ahnung. Aber es lohnt sich. Weil der Herr der Ernte sagt, ich weiß genau, wer du bist. Ich weiß genau, wer du bist. Ich habe alles gehört. Man hat mir alles von dir gesagt. Wo ich Valentin besucht habe, die letzten Tage, ich war in seinem Bett, er hat gesagt, Gordon, es gibt die Gnade Gottes, aber es gibt auch den Thron Gottes. Kurz davor war er. Ich habe ihm gesagt, Valentin, Gott ist größer. Denk dich mal da rein. Du liegst und du weißt genau, jetzt gleich begegne ich dem Schöpfer von Himmel und Erde. Vielleicht einen Wimpernschlag und ich werde ihn sehen. Furcht, schon. Und wir konnten sagen, Valentin, Jesus hat alles bezahlt. Alles ist gut. Wir gehören zu dem Lamm. Und dann haben wir Psalmen gesungen. Da war nichts mehr, versteht ihr? Da waren nur noch Geräte. Und ich bin um dieses Bett gegangen, einen ganzen Tag, immer wieder, und habe einfach die Psalmen gelesen. Und dann liegt er und sagt, wo steht das mit dem, es ist so trocken in meinem Hals. Und dann habe ich im Psalm 22 gelesen, Jesus Christus am Kreuz von Gott. Das ist die Botschaft. Jesus lebt. Er lebt. Und wenn es für dich bedeutet, umzukehren ins Brothaus wie Nomi, Wenn es heißt, wie Rot demütig zu sein. Wenn du wie Abraham ins Stocken kommst, bist du irgendwo stehen geblieben. Was auch immer es bedeutet. Vielleicht bist du Boas und kannst einfach abgeben. Es gibt ja Leute, die sind total gesegnet, oder? Boas kann sagen, nimm und nimm noch mehr, ich habe genug. Vielleicht bist du Boas, ich weiß es nicht. Aber wer du bist, Gott weiß es. Und er hat einen Plan mit deinem Leben. Ziehe an, als der Auserwählte, als die Auserwählte, als Heilige und Geliebte Gottes. Demut und herzliche Sorge. Ertragt einander, so wie Christus euch ertragen hat. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen.